Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der KN, an meiner Seite der Grand Seigneur der Holstein-Sportberichterstattung, Senior Monsieur Opa Geil, moin.
Ja, moin Marco, wunderbar, das war dann mal eine richtige Begrüßung, echt.
Ja, will ich doch meinen, ne? Also für dich lass mir einiges einfallen.
Zu viel der Ehre.
Ja, Opa, wir warten nach wie vor auf eine Entscheidung, wer den Laden führen wird. Und nein, die Rede ist nicht von der unklaren Lage nach der Bundestagswahl, sondern von Holsteins Trainersuche nach wie vor, wie in der letzten Woche.
Ja, aber das hat schon was mit der Bundestagswahl zu tun, wenn man da den Bogen spannen möchte. Geht nämlich auch um eine Richtungsentscheidung. Soll heißen, strebt Holstein jetzt den Kurs an, den man in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren gesehen hat. Ich sag mal 2010 beim ersten konsequenten Break mit Thorsten Gutzeit, ein relativ unbeschriebenes Blatt aus eigenem Stall. Dann kam Carsten Neitzel, den kannte der damalige Manager Bornemann ganz gut. War mal bei Bochum Cheftrainer gewesen, glaube für 16 Spiele. Ansonsten eher zweiter Mann bei Volker Finke in Freiburg. Hatte jetzt auch nicht jeder auf dem Zettel, so ganz direkt im ersten Moment. Dann kam Markus Anfang bekannterweise, der kam aus der Jugend von Bayer Leverkusen. Ja. Dann kam Tim Walter, super erfolgreich. Natürlich Holstein immer als Sprungbrett benutzt, das muss man natürlich klar sagen. Tim Walter genau das Gleiche, von Bayern 2, vorher Karlsruhe SC Nachwuchsbereich. Als letzter natürlich Ole Werner, da brauchen wir nicht mehr viel drüber zu reden, den kennt sowieso jeder in Kiel und seine Vita. Und dazwischen gab es den einzigen, der mit Champions-League-Erfahrung und ähnlichen Meriten beseelt war. Und das war, glaube ich, ein relatives Missverständnis, was ja auch nach 6 Spieltagen beendet worden ist. Ich meine André Schubert.
Der glücklicherweise jetzt ja auch wieder vom Markt ist, also glücklicherweise aus Holsteins Sicht, dass man nicht zum zweiten Mal auf den Gedanken kommt, jetzt untergekommen in Neustadt.
Ja, ne? Genau. Und da ist natürlich so, wenn man das als Richtungsentscheidung bezeichnen will, also ich weiß natürlich, da sitzt ja nicht bei den Verhandlungen dabei. Wir sind nicht in der Sondierungskommission sozusagen.
Die Vorsondierung.
Ja, genau, nicht mal bei der Parteien. Vorsondierung. Aber man macht sich natürlich Gedanken darüber, wo es denn in welche Richtung das denn gehen könnte. Ich sag mal so, wenn es bei der in An- und Abführungszeichen sichereren Variante laufen soll, dann werden natürlich Namen wie Daniel Thun und Gino Capretti, der eine Thun zuletzt HSV, logischerweise kennt auch jeder, und der andere noch bei SC Verl unter Vertrag.
Holsteins Schreckgespenst aus der vorletzten DFB-Pokalsaison.
Genau. Dessen Vertrag läuft aber, glaube ich, auch im Sommer aus, wenn ich jetzt das Ganze richtig auf dem Zettel habe. Und bei Capretti ist es natürlich dann dazu, der hat nach meinen Informationen hat er eine fette Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag. Die soll im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Ob das nachher schlussendlich bei möglichen Verhandlungen tatsächlich so kommt, weil der Vertrag läuft, wie gesagt, aus, da könnte natürlich möglich sein, dass der SC Verl, dritte Liga, sagt, also weißt was, wir können den sowieso nicht halten im nächsten Sommer, dann lass uns lieber jetzt noch ein paar Mark 50 einnehmen.
Und dann kann man den Preis ein bisschen drücken. Und Uwe Stöver hat jetzt ja unter der Woche auch gesagt, man wäre im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten und im Einzelfall durchaus auch bereit, eine Ablösesumme für einen Trainer hinzulegen. Sei der jetzt noch bei seinem aktuellen Arbeitgeber Trainer oder steht er noch auf der Payroll bei seinem vergangenen Arbeitgeber? Stichwort Florian Kohfeldt zum Beispiel.
Ja, das aber, ich glaube, den Namen können wir total vernachlässigen. Ja. Also das wäre dann eher bei Daniel Thun eine Geschichte.
Wobei ich nicht glaube, dass der unbedingt eine Ablösesumme kosten würde. Ich glaube, da wäre der HSV durchaus froh, wenn er mal wieder einen seiner Trainer runter von der Payroll hätte.
das denke ich auch, dass man im Volkspark dann lieber noch ein bisschen was draufzahlt für ein Jahr zumindest irgendwie, um den Gehaltsverzicht, den Daniel Thun sicherlich eingehen müsste, und dann auch wirklich zu akzeptieren zu können. Na, bei Capretti, sage ich mal, der ist soweit man das als Außenstehender beurteilen kann, was der da in Verl in Ostwestfalen auf die Beine gestellt hat bei dem kleinen Dorfclub, das ist natürlich sehr, sehr gut, ne? Aber und der gilt ja auch als eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt irgendwo. Nur, ich sag, außer Verl ist da jetzt noch nicht so viel gewesen. Ne? Das wäre dann, ich will jetzt nicht Ole Werner da mit Capretti gleichstellen, aber Ole musste ja, wenn er ein neues Angebot bekommt, auch erstmal beweisen, dass er außerorts von Kiel eine ähnliche Leistung vollbringt. Ne? Das ist, ich traue dem Ole das hundertprozentig zu. Genauso wie ich das Capretti zutraue, sicherlich. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, in so einer Situation, in der sich die KSV Holstein befindet, gehe ich da dieses Risiko ein, mit einer Menge Geld verbunden. Also es ist eine schwierige Entscheidung. Ich sag ja, bei einer Richtungsentscheidung besteht auch die Möglichkeit, dass man sich vielleicht so südlich des Elbtunnels oder sogar südlich von Schubertown Kassel bewegen muss.
So, jetzt bitte noch näher eingrenzen.
Ja, machen wir doch einfach mal Name-Dropping.
Ja,
aber nicht Name-Dropping. Ich schlage transfermarkt.de auf und gucke mir die Liste der zurzeit nicht im Einsatz befindlichen Trainer an.
Deshalb, ach schade, dann bin ich ja schon raus hier.
Also ich sage jetzt mal nicht arbeitslose Trainer, weil da sind ja noch welche nur beurlaubt und wie du schon gesagt hast, auf der Payroll. Ja. Selbst wenn man darauf gucken würde, gäb's einen interessanten Namen aus Mainz. Der ist jetzt allerdings runter und das ist Moritz Lichte. Der wäre sehr interessant gewesen, finde ich jedenfalls. Aber der ist jetzt gerade mit Kenan Kocak, zuletzt Hannover 96, ab zu Stefan Kunz in der Türkei und macht da den Co-Trainer. Also den können wir jetzt mal von der Liste streichen. Aber am Bruchweg in Mainz gibt es zwei ganz interessante Leute, wie ich finde. Und es gibt noch eine
wunderbare... Bo Svensson.
Bitte?
Bo Svensson.
Ja, und auch Jason Lee übrigens.
Ne? Ja, oh ja. Auch von dem habe ich auch mal gehört. Das ja, könnte einer für Holstein sein.
Genau. Ja. Ich weiß aber noch nicht, ob der Bock hat auf Trainer. Ich glaube, der will eher noch ein bisschen kicken.
Spielertrainer.
Oder Spielertrainer. Das wäre eine... Gäbe es möglicherweise Kommunikationsprobleme. Aber gut, in der heutigen Zeit, da ist egal. Mit dem Sprachcomputer, denn verbunden immer während des Trainings und im Spiel, alles ist möglich. Nein, Scherz beiseite. Es gibt nämlich nicht nur die beiden Namen, sondern es gibt auch noch ein Verbindungsglied zum Bruchweg.
Und ich könnte mir vorstellen, wer das ist.
Ja, ich gebe dir jetzt drei Möglichkeiten, richtig zu antworten.
Peitz oder Peitz?
Ja, das wäre zum Beispiel unser Grätschkönig von einst, irgendwo der gelbe Kartenkönig der zweiten Liga. Der sitzt ja seit anderthalb Jahren jetzt, glaube ich, oder nee, nicht ganz anderthalb Jahre, ein gutes Jahr, sitzt er ja als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums im Störche Town Projensdorf. Mhm. So, nun, wenn man sich da zurückerinnert, woher er gekommen ist, hört, Mainzer Bruchweg. Unter wem hat er da trainiert? Das ist ein gewisser Bartosz Gaul. Da tritt mich doch ein Pferd, sozusagen. 33 Jahre alt, im Besitz natürlich der erforderlichen Lizenz, hat die Schalker Knappenschmiede, die nun wirklich als Elite-Ausbildung gilt, erfahrungsgemäß.
Ja, ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Das ist so die deutsche La Masia.
So sieht das mal aus. Wäre eine gewisse Spur, haut da in der Regionalliga Südwest auch ganz gut rein und es macht auch wohl Zulieferdienst als Übergangstrainer zum Profiteam, macht da gute Arbeit. Wie gesagt, 33 Jahre, Ole Werner auch 33 Jahre. Einziges Problem dabei ist, der, so habe ich es jedenfalls beim Kicker nachgelesen, die haben im Sommer den Vertrag nochmal verlängert um 2 Jahre bis 2023.
Ja, ich glaube, das ist jetzt aber gerade auf dem, in Anführungszeichen, Niveau nicht das große Problem, da eine gütliche Lösung zu finden. Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, gleich direkt zweite Liga und dann in der Situation.
Ja, wie gesagt, das ist eine Richtungsentscheidung. Aber es gibt ja am Bruchweg noch einen Namen, ne, den ich auch nicht ganz unspannend finde.
Ja, hau raus.
Das ist Benjamin Hoffmann. Der ist A-Jugendtrainer, 42 Jahre alt, kommt von Borussia Dortmund, war da auch unter anderem A-Jugendtrainer, ist mit der A-Jugend, also U19, Neudeutsch, ist er zweimal deutscher Meister geworden, war unter anderem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei den Borussen. Finde ich auch spannend. 42, ich sag ja so, auch wenn du selber als Trainer jetzt noch keine Erfahrung gesammelt hast im direkten Profibereich, so ist dann doch die Verbindung, wenn du in so exaltierter Position bei einem Bundesligisten tätig bist, kriegst du, glaube ich, ziemlich viel mit, was im Bundesliga-Geschäft da abläuft. Und du bist, glaube ich, auch in bestimmte Abläufe wunderbar integriert als Nachwuchsmeister da. Also finde ich auch gut. Aber es gibt ja, wenn wir noch weiter nach
so gehen. Ich lasse sie einfach weiter sammeln, okay? Hau den dritten Namen raus. Ich höre mir das erstmal mal alles an und dann kommt meine Bewertung.
Genau, ich will nicht monologisieren. Ich setze mich jetzt
Ich
setze mich jetzt gleich zurück in den Sessel hier noch mehr, als ich ohnehin schon sitze irgendwo, und dann gebe ich erstmal Ruhe. Ein dritter Name ist Frank Fahrenhorst.
Ja, okay, der ist uns allen natürlich namentlich bekannt.
Mittlerweile immer noch blond, aber auch schon mittlerweile 44 Jahre alt. Ist jetzt Trainer beim VfB Stuttgart 2, ehemals, also Bundesliga ist klar, und sogar, glaube ich, zweimal Nationalmannschaft gespielt und so Innenverteidiger. Hat auch in der knappen Spiele in Schalke gelernt. Ist auch bestimmt nicht uninteressant mit seiner Erfahrung als Bundesligaspieler. Jetzt im Herrenbereich, dann beim VfB Stuttgart 2, da kommt es auch nicht so unbedingt auf die Tabelle an, sondern es kommt da auf Zulieferdienst an und eben, wie gesagt, das kennt man ja aus Kiel selber auch, um eventuell Übergangsspieler die entsprechende Bühne bieten zu können, um dann in den Profikader einzusteigen. Ich finde, das sind drei interessante Namen, wenn man sich dann für diese Richtung entscheidet.
Ja, genau, und das ist halt das große Aber. Ich kann mir in dieser Situation aktuell noch nicht vorstellen, dass man dieses in Anführungszeichen Risiko, vielleicht ist es kein Risiko, aber es ist immer natürlich mit Unwägbarkeiten verbunden. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass man das jetzt quasi in Anführungszeichen mitten in der Saison so machen würde. Wenn, dann könnte ich mir eher ein Modell vorstellen, aber auch das halte ich eigentlich für nicht wirklich wahrscheinlich, dass man jetzt erstmal jemanden Etablierten holt, um dann im nächsten Sommer nochmal wirklich alles auf Null zu stellen und dann so einen Kandidaten sich ins Boot zu holen und den die gesamte Vorbereitung machen zu lassen. Das wäre was gangbar ist, aber da müsste natürlich auch ein arrivierter Trainer erstmal mitspielen, der sagt, okay, ich bin hier ein Auslaufmodell und werde jetzt hier erstmal zusehen, dass wir frühzeitig in Gefilde kommen, dass wir nichts mehr im Abstiegskampf zu tun haben. Ja, schwierig. Also es ist wirklich im Moment schwer einzuschätzen, in welche Richtung das Ganze geht. In ein paar Tagen sind wir schlauer. Was wir halt schon wissen, Uwe Stöver hat gesagt, es soll ein Trainer sein, der zur Spielphilosophie passt. Das finde ich natürlich erstmal gut, das finde ich sehr beruhigend. Also wir werden hier nicht mit Mauerfußball versuchen, den Klassenerhalt zu erreichen, sondern das finde ich ganz gut. Es soll jemand gesucht werden, der die Holstein-DNA der letzten Jahre weiterlebt.
Ja, wäre ja, ich weiß gar nicht, wie das genau funktionieren könnte oder sowas, aber man könnte natürlich auch ein englisches Modell installieren, ne? Also unser Interimstrainer Dirk Bremser mit seinen beiden Kollegen Fabian Boll und Patrick Kohlmann bleiben in der sportlichen Verantwortung des Berufsalltages. Und es gibt jetzt ja doch so zwei, drei Leute im Nest der Störche, die in Besitz, im Gegensatz zu den drei eben genannten, die im Besitz der erforderlichen Lizenz sind und quasi dann als Strohmann fungieren. Ich weiß nicht, wie man.
Aber meinst du, da spielt die DFL dann mit, wenn sie weiß, dass sie eigentlich verarscht
wird? Der Kollege Leonard hat das sogar öffentlich gemacht jetzt in Aue, ne? Weil die haben ja auch den Interimstrainer Hense da und der hat auch nicht die richtige Lizenz und die haben gesagt, wir setzen da jemanden hin, der die Lizenz hat. Also wie man das jetzt bei der DFL bewertet und ob man da dazwischenhauen kann, faktisch könnte sogar Herr Stöver da sitzen, ne, auf der Bank und die Pressekonferenzen moderieren. Das wäre jetzt im Grunde, deshalb sage ich englisches Modell, er wäre dann quasi der Teammanager oder sowas mit allen Lizenzen, die dazugehören. Sollten jetzt alle Stricke reißen, dass das mit überhaupt gar keinem funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, finanzielle Mittel, sportliche Entscheidungen oder sonstiges, wäre das natürlich auch ein denkbares Modell. Was ich nicht glaube, ist, dass sie eine Kieler Alternative zu Horst Rubesch hier hinstellen, der dann quasi für ein Dreivierteljahr die Kastanien aus dem Feuer holt und dann freiwillig wieder von dannen zieht. Also ich glaube,
das ist die unwahrscheinliche Lösung.
Ja, ja,
ne?
Ja, ja.
Klar, es ist irgendwie charmant, was du gerade gesagt hast, wenn das aktuelle Co-Trainer-Triumvirat an Bord bleibt, denn man hat ja den Eindruck jetzt nach dem Spiel, über das wir jetzt natürlich auch nochmal sprechen müssen, das 2:1 gegen den SC Paderborn vom vergangenen Samstag, das wäre nicht die schlechteste Idee, denn die scheinen wirklich die Köpfe der Spieler innerhalb weniger Tage wieder freigemacht zu haben.
Ne? Muss ich nochmal einmal direkt nach dem Spiel auch nochmal sagen, irgendwo, bevor wir direkt drauf kommen, Uwe Stöver, Sportchef der Störche bekanntermaßen, und Wolfgang Schwenke, kaufmännischer Geschäftsführer, waren in Paderborn natürlich vor Ort am Sonnabend und sind dann auch zusammen wieder Richtung Heimat gedonnert. Ich habe jetzt mal nachgefragt, ob das über einen kleinen Umweg von Paderborn nach Verl ist, beides Ostwestfalen.
Das ist ja nur ein kleiner Schwenker, ne?
Ja, also, und man kann ja. Muss auch nicht zwangsläufig über Hannover wieder nach Hause nach Kiel fahren, man kann auch über Osnabrück fahren.
Dort, funktioniert wo, auch, gerade über Georgsmarienhütte.
Ne? Genau, da, wo Daniel Thun wohnt. Man hat mir aber glaubhaft versichert, dass man nonstop und auf der schnellsten Strecke. Jetzt glauben wir das einfach mal. Jetzt komme ich mal zurück zum Spiel. Das war wirklich für mich eine beeindruckende Vorstellung. Jetzt nicht, was jetzt Ball stoppen, Doppelpass, taktisches Verhalten und so weiter über 90 Minuten anbelangt hat. Aber die Willenskraft, die da auf einmal auf dem Platz war, die Fähigkeit oder die Bereitschaft, Nackenschläge wegzustecken, das fand ich jetzt schon irre und das fand ich insofern, das war deshalb war die Leistung von Dirk Bremser, Spitzname Bremse logischerweise und seinen beiden Kollegen da, Kuhlmann und Boll, was die in den vergangenen Tagen dann da im Trommelfeuer der Wertevermittlung, will es mal so formulieren, erreicht haben bei den Spielern, wie du es eben formuliert hast, dass sie in die Köpfe der Spieler gelangt sind. Das fand ich schon eine erstaunliche Leistung.
Ja, sie haben entgegen des Nachnamens die Bremse gelöst bei den Spielern. Das war wirklich zu sehen. Es war kämpferisch überzeugend. Du hast schon gesagt, Willenskraft. Das war wirklich so ein Sieg der Leidenschaft und weniger jetzt der kleinen taktischen Details. Es war eine ähnliche Struktur, wie sie eigentlich Ole Werner hat spielen lassen. Eigentlich haben sie gar nicht viel verändert. Ne?
Genau.
Aber aus der hatten sie jetzt einfach viel mehr Zugriff, weil jeder individuell 1-8 Chippen draufgepackt hat, aggressiver, wacher war. Erinnerte in Zügen so ein bisschen ans Spiel in Düsseldorf, wo man auch gar nicht so viel taktisch jetzt groß verändert hatte, aber jeder einfach noch viel mehr Zugriff auf den Gegner erzeugt hat, rein aus der individuellen Willenskraft. Ne? Und sowas spielt auch auf dem Niveau dann oft eine Rolle.
Ja, fand ich die Spieldaten auch mal ganz witzig, weil wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass die Statistik, was die Laufleistung anbelangt, eigentlich wenig aussagekräftig ist. Es gilt ja der alte Spruch, du musst nicht so viel laufen, du musst nur richtig laufen.
Ja, aber es kommt auf die Qualität der Wege an, die intensiven Läufe, die Sprints und
nicht unbedingt die Nackenzahl. Trotzdem war jetzt in Überzahl deutlich höhere Laufstrecke als Paderborn. Also das fand ich jetzt schon mal für Kieler Verhältnisse eher ungewöhnlich, weil Holstein zeichnete es bislang eigentlich aus, dass sie eher weniger als der Gegner gelaufen
sind. Genau, durch mehr Ballbesitz lässt du den Ball laufen und den Gegner und läufst selber in Anführungszeichen weniger, hast natürlich deine Rochaden drin und so, aber Holstein war jetzt nie Laufweltmeister
in den Spielen. Ne? Und die gute Geschichte war da, wie gesagt, in Paderborn, dass sie, muss man ja auch dazu sagen, dass Paderborn wirklich offensiv sehr, sehr gut ist. Also die haben da schon Qualität vorne drin. Dass man dann in Unterzahl da in Rückstand geraten ist, das war natürlich wieder ein individueller
Schnitzer. Diesmal von Finn Bartels.
So. Ne? Aber dass man das weggesteckt hat, dann in Überzahl und nicht in Hektik verfallen ist und in der zweiten Halbzeit geduldig über die Flügel das Spiel breit gemacht, mit Flankenwechseln und so weiter und so weiter. Und ich kann es gar nicht zählen, wie viele Schusschancen dann da waren in der zweiten Halbzeit, indem man den Ball nicht blind reingeflankt hat, sondern zurückgelegt hat.
Genau, mit variablen Mitteln. So. Es war nicht immer nur die Flanke, sondern es war auch mal der Ball zurück in den Rückraum, der flache Ball. Es gab viele Möglichkeiten, sich da vorne in den 16er oder zumindest in die Nähe des 16ers zu spielen und also es hätten durchaus mehr als diese zwei Tore sein können am
Ende. Naja, das Ausgleichstor, das war einfach so erzwungen. Ne?
Ja.
Der Schuss von Finn Porath da in der 51. Der war so angeschnitten. Da haben ja viele Laien gedacht, der würde dann weit ins Aus gehen mit 5 km/h ungefähr. Völlig falsch. Der hatte Topspin und Sidespin und deshalb konnte der Paderborner Verteidiger ging gar nicht anders. Wie beim Hockey hat er den angeschossen und von da musste er ins Tor gehen. Das ist natürlich Quatsch. Also ich sag,
Expected Goals Wert von 0,0001.
Minuswert.
Ist eher ein Eigentor als ein Tor.
Ich sag, das ist dann so, sind so abgedroschene Sprüche. Du erzwingst dein Glück auch, ne? Das ist so. Genauso wie du dein Glück erzwingst, dann, dass auf einmal hinten dann einer in der Kiste steht, der als die Paderborner dann auch gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit auch nochmal 3 fette Chancen innerhalb von, ich glaube, 120 Sekunden hatten, hat Thomas Dehne wunderbar gehalten. Ne? Manchmal passt das dann alles an so ein Spiel zusammen.
Ja,
klar,
genau. Es passt ja auch einfach perfekt rein. Weißt du, er kriegt unverhofft jetzt diese Chance durch die rote Karte von Jannis Gelios. Und irgendwie hatte man es doch im Gefühl, dass er auch eine bärenstarke Leistung hinlegt, weil das ist einfach so dieses typische Fußballdrehbuch, ne? Kommt aus dem Nichts wieder in die Kiste rein und und hält sich mehr oder weniger ein Wolf. Ne? Und für ihn natürlich jetzt auch eine geile Situation insofern. Ja. Er kann sich jetzt richtig schön ins Schaufenster stellen, bekommt jetzt noch das Spiel gegen Hansa Rostock durch die 2-Spiele-Sperre für Jannis Gelios und kann sich natürlich lecker machen für einen neuen Trainer. Ne?
Ja, das ist dann, da sieht man mal, gerade auf der Torwartposition, das ist ja auch so besonders irgendwie und so speziell in dem ohnehin schon speziellen Business, dass man Torwart, da kriegt der Kollege da die rote Karte, selbst verschuldet natürlich, brauchen wir nicht weiter drauf rumzuhacken, und dann kommt der in An- und Abführungszeichen Ersatzkeeper rein und macht das bravourös und spricht auch nicht so viel dafür, dass er dann in seinem zweiten Spiel gegen Hansa Rostock am Sonnabend, dass er da nun den großen Flattermann bekommt und möglicherweise viel Patz. Das kann ich mir bei seiner Erfahrung irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und dann ist es tatsächlich so, wie du eben gesagt hast, da muss ja ein neuer Trainer kommen oder irgendeine neue Situation erstellt werden, weil Dirk Bremser ja nur noch gegen Rostock die Mannschaft führen kann,
genau,
aufgrund der mangelnden Lizenz. Und dann bist du auf einmal in Vorhand, wo du vor anderthalb Wochen noch gedacht hast, blöd, dämliche Situation, ich kann hier machen, was ich will, ich komme sowieso nicht in die Kiste rein. So ändert sich das alles. Aber ich erinnere da auch an die letzte Saison, da ist nach der zweiten Teamquarantäne, als Jannis Gelios selber infiziert gewesen ist, hat Thomas Dehne die letzten 6 oder 7 Spiele in der Kiste gestanden. Und
bis zur Relegation, ne?
Ja, genau. Es waren aber 6 oder 7 Spiele, die er da in der Kiste gestanden ist und dann zur Relegation wieder rausgekommen, weil die beiden letzten Spiele ja bekanntermaßen verloren gegangen sind und Ole Werner und sein Team wahrscheinlich gedacht haben, wir setzen jetzt noch mal einen neuen Reizpunkt in der Relegation, und wäre auch bisschen fast aufgegangen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist.
Im Grunde haben wir das Rückspiel ja unentschieden gespielt. Nach dem Hinspielsieg hätten wir aufsteigen müssen. Also wir als Kieler. Ich weiß nicht, da ist bei der DFL irgendwas durchgerutscht.
Ja, irgendwie, weiß ich, ein kleiner Zahlendreher.
Ja, vermute ich mal.
Aber zurück in die Jetztzeit, zurück in die Gegenwart. Wir haben es schon anklingen lassen. Am Samstag geht es gegen den Tabellennachbarn und im Grunde auch regional relativ gesehen Nachbarn ins Ostsee-Derby gegen Hansa Rostock. Ja, was ist von dem Spiel zu erwarten? Ich würde sagen, nichtsdestotrotz, auch wenn das bisher natürlich eine sehr holprige Saison ist für Holstein, ist man Favorit in dem Spiel, ne?
Oh, weiß ich nicht.
Na, ich sehe es schon so. Guck dir Hansa an, die letzten 5 Spiele, 4 verloren. Von der Krise kann da noch keine Rede sein, ist auch nicht. Natürlich, man ist Aufsteiger und so, aber man hat das Gefühl, in Rostock steigt jetzt auch der Ergebnisdruck. Und Holstein hat sich natürlich einfach durch einen Sieg beim jetzt nicht mehr Tabellenführer Paderborn einfach nochmal ein gehöriges Selbstvertrauen geholt und sich selbst halt bewiesen, okay, selbst in so einer Scheißsituation, wie sie jetzt einfach die Lage war mit dem Trainerwechsel und mit Negativerfahrungen und Rückschlägen und so, ist man immer in der Lage, selbst die vermeintlichen Favoriten in dieser Liga auswärts bezwingen zu können. Ich glaube schon, dass das Aufwind gibt, auch gerade für das Spiel.
Das ohne Zweifel. Also darüber gibt es auch, glaube ich, gar keine Diskussion, klingt wirklich immer so, wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft und Leidenschaft und Kampfbereitschaft in die Waagschale wirft und sich an ihre Qualitäten erinnert, um das nicht nur im Geiste, sondern auch im Körper, dann kann Holstein natürlich jeden schlagen. Das ist völlig klar, aber das gilt für ein paar andere.
Du klingst wie ein Sportdirektor.
Ja, deshalb sage ich ja, das ist ja fast peinlich irgendwo, aber es ist ja leider Gottes nun mal so. Und das gilt aber auch für Hansa Rostock, glaube ich. Vielleicht mit anderen Mitteln, und das macht die Sache möglicherweise so schwer am Samstag, weil die werden, ich will jetzt nicht sagen, dass die Beton anrühren, aber der Hansa-Trainer ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass das ein Offensivfeuerwerk gibt, sondern der steht eher für eine solide Deckung mit Umschaltbewegungen und so weiter und so weiter und viel bissiger Zweikampfführung.
Ja.
Also ich sag mal so, das wird auf jeden Fall wehtun, gegen die zu gewinnen.
Ja, also mit Favorit meine ich nicht, dass es natürlich dann ein Sieg im Schongang wird, sondern man wird so oder so in diesem Spiel auch leiden müssen, ne? Weil du hast es schon anklingen lassen, Hansa pflegt eigentlich einen sehr intensiven Spielstil, betreibt immer hohen Aufwand. Ich habe nochmal nachgeguckt, bei Sprints und intensiven Läufen sind sie, glaube ich, jeweils in den Top 5 der Liga dabei.
Ja.
Und natürlich auch, das hat ihr Sieg in dieser Niederlagenserie, gab es mittendrin Sieg gegen Darmstadt, Das hat der Sieg auch gezeigt. Die sind stark bei Standards. Ne?
Ja.
Die zwei Dinger beim 2-1 gegen Darmstadt nach Standard jeweils gefallen. Mhm. Da hat Holstein ja auch eine leidliche Vorgeschichte in den letzten Wochen und Monaten.
Ne? Ja, das ist wohl wahr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit im Moment dafür da ist, dass man jetzt spezielles Augenmerk wieder auf die Standards legt. Das ist ja eigentlich die Spezialdisziplin von Interimscoach Bremser. Ja,
der hat gerade andere Sachen
zu tun. Der hat vielleicht auch gerade ein paar andere Sachen zu tun. Aber sah in Paderborn schon ganz vernünftig aus. Thomas Dehne ist auch 2-3 Mal von seiner Linie mal, hat er sich mal gelöst.
Ja, und gute Strafraumbeherrschung
genau,
ist
mir
auch aufgefallen in
dem genau, Spiel. Genau, das ist natürlich, hat auch was dann damit, das strahlt natürlich auch auf die eigene Deckung ab, dass man ein bisschen entspannter wird und dann passieren vielleicht auch nicht ganz so viele Fehler. Warten wir mal ab, was da passiert. Aber nochmal, das wird schon ein hartes Stück Arbeit und das wird auch wehtun. Was mich optimistisch stimmt dabei, ist eine wichtige Position in so einem Spiel, ist ja immer wichtig, aber gerade in so einem Spiel ist natürlich die Position des Mittelstürmers. Und jetzt haben wir, der Berti Fridtjonsson hat am Dienstag schon wieder sehr, sehr anständig mit Athletiktrainer Tim Sörensen gearbeitet und soll am Donnerstag, also morgen, wieder einsteigen ins Training, ins Mannschaftstraining. Der ist jetzt vielleicht noch keine Option für das Spiel gegen Rostock, aber es stehen mit Fiete Arp, es steht mit Benedikt Pichler und es steht mit Steven Skripski, stehen drei wirklich unterschiedliche Mittelstürmer zur Verfügung. Wer jetzt den Zuschlag für die Startelf bekommt, das weiß natürlich ich jetzt ganz bestimmt nicht. Man hätte vielleicht einen Favoriten, aber den werde ich jetzt nicht sagen.
Taktisch schlau von dir?
Ja, ich will ja auch Hansa Rostock das nicht verraten. Denn wenn ich das jetzt sage, also ich stehe natürlich in direktem Kontakt immer mit dem Holstein-Trainerteam und wir tauschen uns da aus und sehr häufig wird dann doch das übernommen, was ich gesagt habe. Deshalb will ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten irgendwo. Ne? Das wäre
unfair. Du bist einfach ein schlauer Fuchs.
So, aber ich sag mal so, es sind drei unterschiedliche Mittelstürmer. Und das gibt natürlich gute Optionen, auch jetzt nicht nur, was die Startelf anbelangt, sondern auch was Einwechselmöglichkeiten anbelangt. Geht Plan A vielleicht nicht so hundertprozentig auf, dann schicke ich den anderen rein als Plan B. Und das bin ich mal sehr gespannt, wenn man einen Club, den Gegner vor solche immer wieder neuen Herausforderungen stellen kann, dann ist das sicherlich ein fettes Plus. Ne? Ich nehme auf der anderen Seite Joshua Mees, der kriegt ja langsam das Verzweifeln, glaube ich.
Weil er als Joker so gut ist und in dieser Rolle so unverzichtbar ist, ja, plötzlich.
Ich sag mal, also die Leute, die ungefähr in meinem Jahrgang geboren sind, die werden sich noch an Jürgen Grabowski erinnern. Der hat 1970, als das losging mit Einwechseln, als man das erstmal so erlaubt wurde, da hatte er schon den Begriff Edeljoker. Der ist nämlich bei der WM in Mexiko da dauernd eingewechselt worden und dann ab und zu durfte er auch mal von Beginn an spielen. Dann war das nichts, dann wurde er wieder eingewechselt, war richtig klasse und hat für Wenden im Spiel gesorgt. Also so, ich will jetzt nicht Joshua Mees mit Jürgen Grabowski vergleichen.
Ach, das ist aber schon, finde ich, ein sehr origineller Vergleich eigentlich,
aber,
ja, an der Stelle.
Aber es ist schon, also es ist natürlich, jeder Spieler will natürlich von Anfang an auflaufen, klar. Das ist doch logisch. Mhm. Aber wenn einer, aus welchen Gründen auch immer, die ja kaum rational nicht nachzuvollziehen sind, als Joker so effektiv ist und immer wieder Umschwünge und wichtige Tore schießt, also ich meine, das ist natürlich auch eine Qualität. Da, vielleicht kann er sich irgendwann damit arrangieren.
Na, ja, aber ich
fürchte nicht.
Nee, das denke ich auch nicht. Aber ich denke auch, dass er durch seine Leistungen eigentlich jetzt wieder den Fuß so in die Tür gesetzt hat, dass er vom Gefühl her gegen Rostock auch starten wird. Und wenn nicht, gut, dann kommt er halt rein, macht seine ein, zwei Buden und so und alles ist gut, ne?
Ja,
vielleicht. Ich glaube, ein Tor fehlt übrigens noch, dann ist er gleich auf mit, ich glaube, er ist Schimmer, ne? Von Heidenheim, was die erfolgreichsten Joker der letzten 5 Jahre in der zweiten Liga angehen. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich nämlich auch nicht.
Ja, so kommt man in die Geschichtsbücher und das ist ja auch mal ein Anreiz irgendwo. Ne? Also ich sag mal so, man könnte natürlich die Bühne etwas besser bereiten für Josh Mees. Vielleicht beim Verlesen der Aufstellung, ne, da sind natürlich ist sowohl hier der Stadionsprecher in die Pflicht genommen, als auch die Holstein-Fans unter den Zuschauern, die ja hoffentlich einigermaßen zahlreich ins Stadion kommen werden. So, und dass man dann vielleicht sagt, dass man dann vielleicht bei Joshua Mees nicht einfach so nur mal so wie noch und bla bla bla, sondern dass man den vielleicht dann auch noch mal ein bisschen ins Schaufenster stellt, sodass er mal richtig abgefeiert werden kann. Ich finde, das hätte er verdient.
Ja, und die Chancen stehen ganz gut. Ich denke, es dürften einige Zuschauer kommen, gerade weil es natürlich auch ein brisantes Spiel ist. Und die Ultras haben sich angekündigt, werden zurück auf die Westtribüne kommen. Das heißt, da haben wir nochmal, glaube ich, ein ordentliches Stimmungsplus. Von daher, ne, alle bitte ranhalten, Joshua Mees feiern und sowieso die ganze Mannschaft.
So ist
und,
es.
Und ein letztes Mal dann auch noch Dirk Bremser feiern in seiner Funktion als Interimstrainer. Und ja, wer es danach wird, wir werden es erfahren. Ob es jetzt Sonntag, Montag oder im Laufe der Woche dann ist. Es ist ja ein bisschen Zeit dadurch, dass jetzt erstmal wieder Länderspielpause ist.
Ja, und der ideale Zeitpunkt natürlich.
Ja. Ne? Wann erwartest du, wann er neu vorgestellt wird? Anfang der Woche?
Ich denke oder? Montag, Dienstag, ja. Nee, kommender Woche.
Ja, ich glaube auch. Also ich denke, dass man sich jetzt langsam da handelseinig ist mit dem Nachfolger, den man jetzt natürlich taktisch auch noch nicht präsentiert, damit die Mannschaft sich komplett einfach jetzt unter Bremser vorbereiten lässt. Ja, natürlich.
Genau. Also das kann ja keiner erwarten. Und da wird sich, also nicht nur lässt man sich da nicht unter Zeitdruck setzen, was ja auch vernünftig ist, sondern das wäre ja auch strategisch totaler Schwachsinn
irgendwo. Bis es soweit ist, werden wir natürlich weiter spechten, gucken, ob wir an Informationsbröckchen kommen oder nicht. Wir werden es sehen. Ihr könnt natürlich immer nachlesen auf KN Online, was sich so tut auf dem Markt, was sich auch sportlich aktuelles tut. Morgen gibt es dann das Personal-Update vor dem Spiel. Es wird die virtuelle Pressekonferenz geben, auch alles zu lesen auf KN Online. Und Opa, ich würde sagen, wir schauen mit Spannung Richtung Samstag.
Und da muss ich nochmal sagen,
ja, hake ein.
Also nochmal ein Appell an die Kieler Zuschauer, ne? Dass man die Mannschaft unterstützt, das ist ja sowieso völlig klar. Aber in diesem Sonderabend wird es vielleicht noch ein bisschen notwendiger werden, weil auf eines kann man sich verlassen, also auf zwei Sachen. Die Defensive der Hanseaten im Kampf um die Ostseemeisterschaft wird nicht zimperlich sein. Und die Gästetribüne wird sicherlich im Rahmen dessen, was erlaubt ist, ausverkauft sein, denn Rostocker Fans fahren überall hin und wenn das jetzt nur gut 200 Kilometer entfernt ist, ist es für die genau wie für uns, sag ich mal, woanders hinzufahren, ein Katzensprung.
Oder Katzenwurf.
Oder ein Katzenwurf.
Katzenwurf entfernen.
Genau, und deshalb, das wird laut werden und da sollte man schon versuchen darzustellen, ohne Aggressivität und alles Mögliche im Rahmen der Fairness und keine Böller und keine Pyros und so weiter, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber laut darf man sein und das würde ich mir schon mal wünschen am Sonnabend.
Ja, ich würde mich durchaus freuen, wenn ich mit pfeifenden Ohren nach Hause fahre. Ne?
So sieht's aus.
In diesem Sinne, Opa,
ja.
Wir hören.
Alles klar.
Wir schauen dem Wochenende entgegen, werden dann sehen, wer der neue Trainer wird. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche am kommenden Mittwoch zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Podcast der Kieler Nachrichten. Bis dahin, bleibt sportlich und gesund. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.